Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ideen mit Beschattungen.
Die Idee dieser Klimasteuer ist eigentlich, die Landwirte zu ermutigen, neue Lösungen zu finden und sie umzusetzen, sodass sie am Ende gar keine Steuern zahlen müssen. Die Steuer soll also als Anreiz dienen, neue Lösungen zu finden.
Das war der dänische Agrarwissenschaftler Jørgen Olesen zur geplanten Landwirtschafts-CO2-Steuer in Dänemark. Etwa 40 Euro pro Tonne sollen die Bauern dort dann im Jahr 2030 zahlen und bis 2035 soll die CO2-Steuer auf etwa 100 Euro pro Tonne steigen. Und all das kann die Regierung dort verkünden, ohne dass die Städte von Traktoren blockiert werden und Strohballen an Landstraßen brennen. Warum das so ist, erklärt hier gleich Olaf Deininger, Chefredakteur des Agrarfachblatts Agrarzeitung im Interview. Außerdem, extensiv genutztes Grünland kommt besser mit dem Klimawandel zurecht, haben Forscher nachgewiesen. Wir berichten über bedrohte Nacktschnecken und unvorsichtige Touristen auf Almwiesen. Und im Verbrauchertipp geht es um die Kampfmittelsondierung, die vor Beginn eines Bauprojekts sinnvoll sein kann. Und ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Wiesen gibt es überall. Gräser und Kräuter bedecken mehr als ein Viertel der gesamten Landoberfläche. Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sind Wiesen nicht nur wichtig für die Viehhaltung, sie können auch Treibhausgase speichern. So lautet das Ergebnis des 10-jährigen Klima- und Landnutzungsexperiments des Forschungsinstituts in Halle. Es ist klar, es muss sich was ändern auf unseren Wiesen. Ein Bericht von Michael Lang.
Schafe für die Wissenschaft. Seit rund 10 Jahren grasen Schafe regelmäßig auf den Wiesen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Auf den 50 Parzellen des Versuchsgeländes in Sachsen-Anhalt wachsen Wiesen mit nur wenigen Hochleistungsgrassorten und, im Gegensatz dazu, Wiesen mit vielen verschiedenen Gräsern und Kräutern. Die Forscher haben über den Wiesen große Anlagen gebaut. Damit können sie zum Beispiel Dürren simulieren oder höhere Temperaturen. Der Klimawandel habe vor allem den Wiesen mit den Hochleistungsgräsern sehr zugesetzt, sagt Lotte Korell vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Also erstmal geht die Produktivität extrem runter und diese intensiv genutzten Graslandarten, die gehen sehr stark zurück oder sterben eben ab. Und andere Arten, die können dann einwandern und diese Lücken sozusagen schließen. Das sind aber keine Arten, die jetzt vom Landwirt unbedingt erwünscht sind. Also da gibt es auch giftige Arten, aber auch hauptsächlich kurzlebige Arten, Gräser und Kräuter, die aber dann im Futterwert nicht besonders gut sind.
Weniger intensiv genutzte Wiesen mit vielen verschiedenen Pflanzen kommen besser mit dem Klimawandel zurecht, so das Ergebnis der Forscher. Sie wussten das wohl schon immer. Die Kühe von Paul Brandsma in der Eifel. In Wittlich züchtet der gebürtige Holländer seit rund 30 Jahren Kühe. Er wollte keine Wiesenwüsten wie in Holland haben, sagt Paul Brandsma. Auf seinen Wiesen wachsen viele verschiedene Kräuter und Gräser. Die seien auch in den sehr trockenen Jahren nicht eingegangen, sagt Paul Brandsma. Und er weiß auch, warum.
Das Geheimnis sind die Wurzeln, sind eigentlich die Dinger, die man nicht sehen kann. Ja, das ist oft so im Leben. Es gibt Gräserarten, die tief wurzeln und dadurch natürlich in Trockenperioden besser die Trockenheit überstehen.
Einmal im Jahr schaut er sich seine Wiesen genau an, um zu sehen, dass seine Kühe, die hier das ganze Jahr leben, viele verschiedene Kräuter haben, als Futter und als Apotheke.
Es gibt Kräuter im Grünland, die eine günstige Wirkung haben für die Gesundheit von den Tieren. Also die Kühe brauchen auch diese Vielfalt. Es gibt ganz gewisse Sachen wie Schafgarbe oder Löwenzahn oder Spitzwegerich. Das sind zum Beispiel schon mal drei ganz wichtige Kräuterarten, die im Grünland einfach reingehören, die für die Kuh auch von Bedeutung sind.
Die Kräuter liefern nicht so viel Energie wie die Powergräser auf den Wiesen der Monokulturen, aber sie gehen bei Klimaveränderungen oft auch nicht ein. Manche Kräuter profitieren sogar vom Klimawandel. Die runden, buschigen Blüten der gelben Skabiose-Pflanze wird man zukünftig wohl häufiger auf den Wiesen sehen, sagt Lotte Korell vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Die hat sich jetzt auch wenig beeindruckt von der zukünftigen Klimamanipulation gezeigt. Das ist aber auch eine Art, die auf typischerweise auf Halbtrockenrasen vorkommt und dementsprechend auch ganz gut angepasst ist an solche trockenen Bedingungen.
Weniger intensiv genutzte Wiesen und Weiden seien im Klimawandel zwar weniger produktiv, aber stabiler, sagen die Forscher. Zukünftig könnte es darum wieder mehr bunte, blühende Wiesen geben.
Neue Wiesen braucht das Land. Ein Bericht von Michael Lang. Stellen Sie sich vor, die Regierung plant zum Abbremsen der Klimaerwärmung eine CO2-Steuer für die Landwirtschaft. Und daraufhin blockieren weder Traktoren Städte noch brennen Strohballen an Landstraßen. Das geht in Dänemark. Auf Initiative der Regierung wird dort im Herbst das Parlament über eine Klimasteuer für Schweinemast- und Milchviehbetriebe abstimmen. Und viel spricht dafür, dass der Vorschlag angenommen wird. Vorgesehen ist, dass Bauern umgerechnet etwa 40 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2030 zahlen. Das wird dann auf etwa 100 Euro pro Tonne im Jahr 2035 steigen. Der Grund: Dänemark ist zwar ein hochpotenter Agrarproduzent und Exporteur, aber die Kehrseite der Medaille lautet, ein Drittel der dänischen klimaschädlichen Emissionen entsteht im Fleisch- und Milchsektor des Landes. Olaf Deiniger ist Chefredakteur der Wochenzeitschrift Agrarzeitung. Ich fragte ihn, wieso bleiben die dänischen Bauern so cool? Liegt das an der Ernte? Haben die vielleicht gar keine Zeit zu demonstrieren?
Das glaube ich ehrlich gesagt weniger. Ich glaube, dass man da mit dem Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitstransformation ganz anders umgeht als hier in der Bundesrepublik.
Das heißt, die haben eine andere Tradition. Haben Sie da noch Beispiele?
Ich glaube, die Dänen haben sich vor ein paar Jahren ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt und beschlossen, dass sie, was Transformation angeht, eine gestaltende, eine aktive Rolle einnehmen wollen. Und da muss man sozusagen aus hiesiger Betrachtung sagen, da sind wir hier noch nicht in allen Bereichen 100% so weit. Da sehen wir in vielen Bereichen halt einfach auch Impulse, die eher Richtung Konservierung des Status quo, des augenblicklichen Zustands gehen.
In der Landwirtschaft.
In der Landwirtschaft und in der Lebensmittelbranche.
Jetzt bietet die dänische Regierung einiges an Entlastung an. Bei der Einkommensteuer wird es Entlastung geben, sodass die Belastung durch die Klimasteuer selbst unterm Strich auf 15 bis 40 Euro pro Tonne CO2 liegen wird. Wirkt dann so eine Steuer überhaupt im Agrarbereich in Richtung mehr Klimafreundlichkeit?
Absolut, weil der dänische Staat den Landwirten, die ja auch Unternehmer sind, einen verbindlichen Rahmen und einen verbindlichen Fahrplan zur Verfügung stellt. Und die Entlastung bei der Einkommensteuer bezieht sich ja in erster Linie auf grüne Investitionen, die also wiederum helfen, die Folgen des Klimawandels abzumildern.
Das Geld soll auch zurückfließen in die Landwirtschaft, das eingenommene Geld, um dort Klimatechnologien und Produktionsumstellung zu fördern. Und es ist ein 1,3 Milliarden schweres Subventionsprogramm geplant. Aber Tierhaltung geht nun mal mit CO2-Emissionen einher und die Dänen müssen ja auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein. Entsteht da möglicherweise dann doch ein Sektor, der dauerhaft staatliche Hilfe braucht?
Glaube ich nicht. Die Dänen haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie klimaneutrale Lebensmittel exportieren möchten. Das heißt, dass man zunächst mal klimaneutrale Lebensmittel versucht herzustellen. Da haben sie auch eine sehr interessante Eiweißstrategie, die auch vorsieht, dass Projekte, die pflanzenbasierte, fleischähnliche Produkte herstellen, entsprechend unterstützt. Und das ist der Anspruch. Und die wollen ja auch, bis, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, bis 2030 ihren CO2-Ausstoß um 70% gegenüber 1990 reduzieren. Und ich glaube, mit den zwei Maßnahmenpaketen wird es schon sehr realistisch, dass wir in Zukunft eine andere Fleischindustrie und eine andere Milchindustrie sehen werden, ist aus meiner Perspektive klar, weil auch da findet eine Transformation statt und auch da gibt es dann neue Standards Richtung CO2-Footprint und das wird natürlich auch die Branche verändern. Und wer nicht in der Lage ist, sozusagen seine Betriebe nach diesen neuen Rahmenbedingungen umzustellen, für den wird es eher schwieriger.
Die Dänen haben auch bei Pestiziden viel früher einzelne Stoffe verboten und es gibt so eine Art Pestizidabgabe. Beeinträchtigt das auch die Form des Wirtschaftens oder warum können die können ja ganz offenbar ganz gut damit leben?
Es gibt für die meisten Dinge gibt es auch alternative Lösungswege und auch für dieses Thema. Und wir sehen eine ganze Menge von innovativen Technologien, von denen die meisten digital basiert sind, die helfen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sehr, sehr stark zu reduzieren. Also Stichworte sind da zum Beispiel Spot Spraying, dass ich nur sozusagen die Pflanze behandle, um die es eigentlich geht und nicht mehr die gesamte Fläche. Studien belegen in dem Bereich, dass man mit teilweise bis zu 90% weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz bei gleichem Effekt rauskommt. Und solche Lösungen kommen da zum Einsatz. Solche Lösungen müssen wir fördern. Und dann geht aus meiner Sicht die Entwicklung in die richtige Richtung.
Was auch interessant ist, die Dänen wollen einen mit über 5 Milliarden Euro angesetzten grünen Flächenfonds einrichten, der es dem Staat erlaubt, Agrarland aufzukaufen und Natur wiederherzustellen. Das wird ja hier gemeinhin interpretiert als Stilllegung und könnte die Ernährungssicherheit gefährden. Sehen Sie eine Gefahr, dass Dänemark sich vom Weltmarkt abkoppelt oder importabhängig wird?
Also wir sehen ja sozusagen eine sehr stark europäisch und auch international vernetzte Lebensmittelwirtschaft. Wir sehen bezogen auf Deutschland bestimmte Bereiche oder Commodities, in denen wir eine sehr starke Selbstversorgung haben, bis zu 120%. Und wir sehen andere Bereiche, da liegen wir deutlich unter 100%. Das heißt, wir haben da eigentlich im Kern einen vernetzten Markt vor uns. Und ich glaube nicht, dass Dänemark die Idee hat, dass sich da sozusagen, dass in dem Bereich eine nationale Entflechtung oder sowas in der Richtung stattfindet. Also insofern gehe ich weit davon aus, dass in Dänemark auch Lebensmittel für den Export produziert werden. Halt andere Lebensmittel und Lebensmittel, die nach anderen Verfahren und Techniken hergestellt und produziert sind. Und ich finde es sehr spannend, diesen Anspruch, klimaneutrale Lebensmittel zu exportieren. Und das ist dort eigentlich die Kernidee. Und wir werden sehen, wie gut oder schlecht die sich entwickelt.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Olaf Deininger, dem Chefredakteur der Fachzeitschrift Agrarzeitung, zur geplanten dänischen CO2-Steuer in der Landwirtschaft, finden Sie auch in der DLF-Audiothek und unter deutschlandfunk.de. Die heimische Nacktschnecke steht auf der roten Liste der bedrohten Arten. Seltsam, denken Sie jetzt vielleicht, denn die Gärten und Wiesen sind doch voller Nacktschnecken. Forschende sagen, das ist die eingewanderte spanische Wegschnecke. Die sei noch gefräßiger und hätte die rote Wegschnecke längst verdrängt. Wir sollten also die heimische Nacktschnecke schützen. Aber wie? Selbst Experten können die beiden Arten kaum unterscheiden. Annegret Faber sprach darüber mit Schneckenforschern und sie hat mal in einer Gartenanlage nachgefragt, ist das eine spanische oder eine rote Wegschnecke?
Also ich hätte den Eindruck, dass es eine heimische Schnecke ist, aber vielleicht ist genau das jetzt der Trugschluss.
Nee, das weiß ich nicht. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Es ist einfach eine Nacktschnecke.
Doch Nacktschnecke ist nicht gleich Nacktschnecke. Es gibt da feine Unterschiede, so fein, dass man sie nicht sehen kann. Auch studierte Biologen und Biologinnen hätten da Probleme, sagt Nacktschneckenforscherin Heike Reise vom Görlitzer Senckenberg-Museum.
Also es gibt nicht so viele, die sich damit befassen. Aber eigentlich ist das wirklich eine Gruppe, in der noch viel rauszufinden ist.
Selbst die Farbe der Nacktschnecken wäre zur Bestimmung nicht geeignet.
Die kann also rot, hell, grell-orange sein, die kann dunkel-rotbraun sein, braun oder schwarz. Die kann also alle möglichen Färbungen haben.
Die heimische ebenso. Und nicht nur das haben alle Nacktschnecken gemeinsam.
Jetzt ist die Hauptaufgabe fressen, fressen, wachsen, wachsen.
Im Frühling und Frühsommer wachsen sie heran. Ab Juli, August, September sind sie erwachsen und verpaaren sich. Das war schon immer so. Vor circa 20 Jahren hat sich dann aber etwas geändert. Auf einmal wurden deutlich mehr Schnecken gesichtet. Dass es eingewanderte Arten waren, interessierte damals nur wenige Menschen. Etwa Carsten Renker vom Naturhistorischen Museum in Mainz.
Also bei der spanischen Wegschnecke kann man sagen, das kann ich mir auch ganz einfach merken, die ist zum ersten Mal im Jahr meiner Geburt, also 1974, überhaupt für Deutschland nachgewiesen worden, im südlichsten Baden-Württemberg. Und hat sich seitdem rasant ausgebreitet, sitzt mittlerweile quasi in ganz Deutschland.
Der Mensch bringt sie her in Blumentöpfen, im Gemüse, im Auto, unterm LKW. Sie sieht aus wie die heimische, aber sie vermehrt sich schneller, dringt schneller in neue Lebensräume ein und kommt vielleicht auch mit Hitze besser klar. So genau wissen das Forschende noch nicht. Vor allem aber ist sie in der Lage, sich mit der heimischen roten Wegschnecke zu paaren.
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil sie halt sich miteinander kreuzen.
Mittlerweile steht die heimische Nacktschnecke auf der roten Liste der bedrohten Arten. Die spanische nimmt ihren Platz ein, überrollt sie förmlich. Auch Wälder und Wiesen werden von ihr okkupiert. Das zeigen Untersuchungen der Naturforschenden Gesellschaft Oberlausitz. Dort wurde die Vermehrung und Wiederansiedlung gefährdeter Pflanzenarten untersucht. Studienautor Lutz Zwiebel schreibt in einer Mail: Die Einschätzung, dass die Nacktschnecken selektiv ihre Umwelt verändern, und zwar in Richtung unbekömmlichere Pflanzen, teile ich heute umso mehr. Denn einige Arten kommen nicht mehr hoch, beobachtet er. Sie werden von der Schnecke auserwählt und radikal weggefressen. Und Heike Reiser ergänzt:
Also Samen, die zufällig mitgefressen werden von den Schnecken, die gehen normalerweise durch die Darmpassage durch. Viele Pflanzen brauchen das sogar, um keimen zu können. Und bei der spanischen Wegschnecke überstehen aber mehr Arten diese Darmpassage nicht als bei den heimischen Wegschnecken. Also man kann sich vorstellen, dass damit die Krautvegetation nachhaltig beeinflusst wird. Ja, und wenn einzelne Pflanzenarten gar nicht mehr hochkommen, dann können die eben auf die Art und Weise auch ausgerottet werden lokal.
Und es gibt noch viele offene Fragen. Zum Beispiel, was die spanische Wegschnecke für eine Wirkung auf andere wirbellose Tiere hat. Die heimische rote Wegschnecke hingegen ist an die Ökosysteme angepasst.
Die hat nicht diese hohen Dichten erreicht und diese Schadwirkung.
Sie zu schützen ist aber kompliziert, stellt dieser Gärtner fest.
Naja, was heißt schützen? Ich weiß ja nicht mal, wie die aussieht. Ich versuche, nicht drauf zu treten, aber mehr kann ich nicht tun.
Carsten Renker hat aber doch noch einen Tipp. Die Färbung der winzigen Jungtiere im zeitigen Frühling sei unterschiedlich.
Während die Jungtiere unserer einheimischen roten Wegschnecke als weiße Schnecken anfangen, fangen die Jungtiere der spanischen Wegschnecke als so schmutzig braune Schnecken an.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die heimische noch im Garten ist, sei allerdings klein. In abgelegenen Waldgebieten könne man sie noch antreffen, aber auch dahin hat sich die spanische schon auf den Weg gemacht. Denn viele Menschen tragen die eingesammelten Nacktschnecken von ihrem Garten in den Wald. Das sollte man bitte nicht tun, appelliert Heike Reise. Denn so nehmen wir der heimischen roten Wegschnecke ihr letztes Rückzugsgebiet.
Annegret Faber über die Frage, warum man fein unterscheiden sollte zwischen der spanischen und der roten Wegschnecke. Die Tiroler Almkuh gehört mit zu den friedlichsten Tieren weltweit, eigentlich. Ausnahme, sie fühlt sich angegriffen als Muttertier, ist ja bei den meisten Tieren so, zum Beispiel von freilaufenden Hunden, die Touristinnen und Touristen mit auf die Alm bringen. Manchmal allerdings auch von den Touristen als solchen. Vor kurzem gab es wieder einen tödlichen Zusammenprall, Kuh versus Touristin. Das Land Salzburg sorgt sich deshalb um die Sicherheit seiner Gäste und um die seiner Kühe und hat einen Ratgeber herausgegeben und eine Initiative gestartet, Respektiere deine Grenzen. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel über die Tücken einer Almwanderung, vielleicht sollte man auch eher sagen Gratwanderung.
Es ist eine Gratwanderung. Der Landesrat, das heißt der Salzburger Landesminister für Landwirtschaft, spricht von Raummanagement, das heißt Pufferzonen schaffen, wenn Tourismus auf Almwirtschaft trifft. Da, wo Millionen Wanderer Erholung und Abenteuer suchen und tausende Kühe Gras und, wenn es Mutterkühe sind, ihre Ruhe, und zwar, wenn es geht, mit Sicherheitsabstand. Schwierig, das hinzubekommen, sagt der Almbauer Rudolf Nussbaumer und zählt auf, was er sich von den Menschen auf seiner Alm wünscht und was er jetzt im Sommer jeden Tag so erlebt.
Sprich, Hunde an der Leine, die meisten lassen es dann freilaufen, einfach zur Kehrtüche sitzen, wirklich nur zum Foto machen, oder dass sie Gatter offen lassen, Zäune überqueren oder Zäune abtrennen. Die Sachen, die haben wir früher so nicht kennt, die kommen jetzt mittlerweile immer häufiger vor.
Social Media, Instagram und Co. seien auch mit Schuld. Blöde Idee nämlich, sich an die Kuh ranzuwanzen, an eine halbe Tonne Lebendgewicht mindestens, für ein letztes Selfie mit dem Hornvieh, das dann gern mal den Kopf senkt und schnaubt. Das ist dann aber schon nicht mehr nett gemeint. Kühe sehen extrem schlecht, versuchen Gefahr zu riechen und senken dann den Kopf, wenn sie sich bedrängt fühlen, Gefahr zu wittern glauben. Ist dann noch ein Kalb in der Nähe, heißt die dringende Empfehlung, langsam rückwärts gehen. Davonlaufen hilft nur bedingt. Meistens sind die 600, 700 Kilogramm Kuh einfach schneller im Anlauf. Respektiere deine Grenzen, heißt eine Initiative im Salzburger Land, die jetzt solche Verhaltensregeln nochmal neu verteilt an die Touristen. Regeln, die eigentlich Selbstverständlichkeiten sind, meint Almbauer Nussbaumer. Aber lieber gibt's das Ganze nochmal schriftlich.
Dass die Leute wirklich den Respekt kriegen auch vor fremdem Eigentum, vor fremdem Besitz, indem sie sich gratis in einer Freizeit aufhalten dürfen.
Der Zugang zur Natur soll bleiben für die Wanderer, auch wenn die Wiese Privatbesitz ist. Aber Unfälle sollen möglichst vermieden werden. Es gab vor kurzem wieder einen Todesfall durch eine angreifende Kuh. Die näheren Umstände werden noch ermittelt, aber wieder traf es eine, die mit Hunden unterwegs war. Angeleint in diesem Fall heißt es, trotzdem erklären die Regeln nochmal, dass die eher blinden Kühe keinen Unterschied erkennen zwischen einem Hund und einem Wolf. Beide werden grundsätzlich als Feinde erkannt, entsprechend reagiert die Kuh. Greift sie an, rät der Experte aber dazu, die Hundeleine ganz schnell loszulassen, den Hund weglaufen zu lassen. Auf gar keinen Fall, und das kommt wohl öfter vor, den eigenen Hund vor der Kuh schützen wollen. Kenne deine Grenzen, sagt das Faltblatt der Initiative. Respektiere deine Grenzen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Baugrundstücke können belastet sein, nicht nur durch Schadstoffe wie Dioxin, sondern auch durch noch unentdeckte Bomben oder Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wer also ein Baugrundstück kaufen will, der sollte sich nicht nur anhand von Lage und Preis entscheiden. Annette Eversberg hat dazu für den Verbrauchertipp nachgefragt.
Wenn ein Baugrundstück idyllisch von Wiesen und Wald umgeben ist, heißt das nicht, dass dort keine militärischen Altlasten im Boden liegen könnten. Kanäle, Straßen und Bahnanlagen in der Nähe können ein Ziel von militärischen Angriffen und Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Dazu gehören Handgranaten, Panzerfäuste oder auch Bomben. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg abgeworfen, sind aber möglicherweise nicht explodiert. Solche Bomben sind eine Gefahr und das vor allem in ehemals stark bombardierten Städten und Regionen. Bauherren haben grundsätzlich die Pflicht, sich zu informieren. Claudia Stolt, Fachanwältin aus Brandenburg in der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltsverein.
Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das, was ich hier in Brandenburg vorfinde, auch in Münster gilt. In Brandenburg ist es etwas konzentrierter. Wir haben hier weniger Luftangriffe gehabt als andere Städte, Münster oder eben zum Beispiel Hamburg oder Dresden. Da können Sie überall natürlich ganz anders Bombenfunde finden und Sie haben natürlich ein höheres Risiko.
Der Verkäufer eines Grundstücks hat auch für diese Fälle eine grundsätzliche Auskunftspflicht. Aber, so Claudia Stolt,
das ist leider das Problem. Beim Kauf eines Grundstücks wird die Gewährleistung immer ausgeschlossen. Und ich bekomme nur dann Ansprüche aus einer Gewährleistung, wenn ich dem Verkäufer nachweisen kann, dass er von diesem Kampfmittel wusste und dies absichtlich verschwiegen hat.
Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherrenschutzbundes in Berlin, empfiehlt deshalb jedem Bauherrn,
wenn er das Grundstück vor dem Kauf das erste Mal in Augenschein nimmt, dann ist es wichtig, sich die Unterlagen anzugucken und meistens dann bei der Gemeinde auch zu ermitteln, ob das Grundstück überhaupt belastet sein kann mit Kampfmitteln.
Für genaue Angaben liegen den Gemeinden die Luftbilder der ehemaligen alliierten Streitkräfte vor. Sie haben vor und nach der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg Luftaufnahmen gemacht. Besteht ein Verdacht auf militärische Altlasten, müssen Bohrungen auf dem Grundstück vorgenommen werden, Florian Becker.
Es läuft erstmal so, dass wenn von den Gegebenheiten des Grundstücks irgendwie auszugehen ist, dass da was sein könnte, dann muss man eine Kampfmittelsondierung beauftragen. Man bekommt dann eben ein Ergebnis, ob da es Probleme gibt oder nicht. Oder ob der Verdacht, weil man ein Luftbild irgendwas gezeigt hat, sich nicht erhärtet hat.
Die Kosten für diese Kampfmittelsondierung können hoch sein.
Das liegt immer daran, wie tief sondiert werden muss und in welchem Abstand solche Bohrlöcher dann nachher angefertigt werden. Das kann zwischen 3.000 und auch bis zu 8.000 Euro kosten.
Wobei die unterschiedlichen Kosten mit regional unterschiedlichen Vorschriften zu tun haben. Claudia Stolt, Fachanwältin für Bau- und Immobilienrecht.
Das kann von Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich sein, weil wir haben in dem Fall Länderrecht und damit hat jedes Bundesland eigene Regeln.
Die Räumung und Entschärfung einer Bombe ist aber in der Regel kostenlos. Allerdings sollte man sich nicht auf die Auswertung von Luftbildern verlassen, die länger zurückliegen. Denn heute liegen den Behörden mehr Luftbildaufnahmen vor als vor der Jahrtausendwende. Und es gibt, so Florian Becker vom Bauherrenschutzbund, auch zunehmend Baugrundstücke auf ehemaligen Truppenübungsplätzen der Bundeswehr und nach der Wende 1989 auch der NVA.
Auch da kann die Auflage bestehen, dass man so eine Kampfmittelsondierung macht und die nachher möglicherweise dann eben auch zu erhöhten Entsorgungsaufwendungen führt.
Der Verbrauchertipp von NDT Eversberg. Ich bin Jule Reimer und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.